Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Derzeit inszenieren vor allem die Blauen, aber auch ein bisschen die Türkisen einen Showdown um die Koalitionsverhandlungen und mit Schicksalstagen, die jetzt in den kommenden zwei Tagen quasi entscheidend sein werden, ob es diese Koalition geben werde oder nicht. Ist das Theaterdonner, ist das Inszenierung, um mehr rauszuholen von der ÖVP, oder steht diese Koalition, die vor allem FPÖ und ÖVP wollen, tatsächlich auf der Kippe, wie diese zwei Parteien hin und wieder andeuten. Darüber geht es unter anderem in unserem heutigen Montagsduell, wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und einst Kommunikationschef einer schwarz-blauen Regierung. Hallo.
Hallo.
Heimo, ich beginne mit dir naheliegend. Man hat so in den letzten paar Tagen und in den letzten 24 Stunden gehäuft mitgekriegt, dass die FPÖ verstärkt jetzt signalisiert, jetzt gehe es um alles und es könne sein, dass sie demnächst aufstehen. Und die nächsten zwei, drei Tage sind die Schicksalstage dieser Koalitionsgespräche zwischen Blau und Türkis. Ist das jetzt echt? Ist das jetzt eine Verhandlungsstrategie, um von der ÖVP mehr rauszuholen? Ist das ein Theaterdonner, um den eigenen Leuten zu signalisieren, wir verhandeln eh beinhart? Was ist das?
Es sind diese Woche sind die D-Days für die Koalition, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Mittwoch, rund um den Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn die drei entscheidenden Tage sein. Heute und morgen gibt es auch auf Chefebene Gespräche, um die offenen Fragen zu klären.
Also zwischen Herbert Kickl und Christian Stocker.
Und Christian Stocker, auch auf der Steuerungsgruppe darunter. Mhm. Um offene Fragen zu klären. Es ist halt, ich höre nur aus Seiten der FPÖ und auch Seiten der ÖVP, dass wirklich es gravierende Probleme in manchen Bereichen gibt, lustigerweise in Bereichen wie Asyl und Sicherheit, wo man sich gedacht hat.
Und selbst dann gebe ich Antisemitismus.
Das wird überhaupt kein Problem sein. Also von den Geschichten, das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Also das ist eine Verschärfung für Sexualstraftäter im Justizbereich, Diskussion ist zwischen FPÖ und ÖVP, das ist absurd zum Beispiel, was ich höre. Aber es wird nicht die FPÖ aufstehen, sondern es ist die Frage, ob die ÖVP diese Woche aufsteht, weil sie hat ja auch Parallelverhandlungen mit der SPÖ geführt. Das ist so, entschuldige, das kannst du jetzt lachen, aber das ist natürlich, diese Gespräche hat es gegeben.
Nein, die hat es nicht gegeben.
Doch, die hat es natürlich gegeben, selbstverständlich. Die hat es gegeben, das ist ja auch sowohl aus ÖVP wie SPÖ-Kreisen der FPÖ zugespielt worden. Also das hat es natürlich gegeben. Und vielleicht war das die Aufregung darüber der notwendige, sag ich mal, Aufwecker für die ÖVP, dass es eigentlich ums Land geht und nicht um Spielchen. Und vielleicht wird es ja noch was. Ich hoffe, dass es was wird. Okay. Aber schauen wir mal.
Also das wirkt nach Verhandlungsstrategie. Und jetzt quasi zu behaupten, dass die SPÖ und die ÖVP, weil ich meine, meine Recherchen zeigen, also zumindest nicht Leute, die es entscheiden könnten, verhandeln miteinander.
Der Wiener Bürgermeister zum Beispiel.
Der Wiener Bürgermeister verhandelt.
Wird das schon eher entscheiden, eher wieder Herr Babler, ne?
Der Wiener Bürgermeister, und ich habe es jetzt wirklich fünfmal nachgecheckt, und zwar bei beiden Parteien, hat keine Verhandlungen geführt. Auch wenn FPÖler der Meinung sind, dass sie wissen, was der rote Bürgermeister von Wien macht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht die Roten eine Spur besser wissen oder der Betroffene selbst, Robert.
Na, wenn es von den Roten das auch bekommst.
Naja, es ist ja auch völlig wurscht, also sollte es keine Geheimverhandlungen geben zwischen ÖVP und SPÖ, dann wäre es ja eigentlich das Kritisierenswürdige, weil natürlich wäre in der jetzigen Situation, wo uns eine Kanzlerschaft Kickl droht und wo das Land an einem wirklichen Scheideweg steht, es notwendig, dass es Gespräche gibt, aber sie wird es, ob es sie gibt, weiß ich nicht, ist ja irgendwie wurscht. Ja? Also der Punkt ist ja der, wir werden in dieser Woche wissen, ob es zu dieser Koalition kommt, obwohl wir die absurdesten Dinge aus den verschiedensten Bereichen hören, was da an grotesken Ideen fürs Land kursieren, von 150 km/h auf der Autobahn bis verbieten, dass man Deutsch, dass man das Pflicht auf der Universität Deutsch, Magister und sonstige Arbeiten zu schreiben, ja, wo in vielen Bereichen es geradezu notwendig ist, dass unsere gut ausgebildete künftige Generation auf Englisch in den Sprachen kommunizieren kann, wo die Peer Reviews sind. Also das sind ja zum Teil absurde Geschichten. Gleichzeitig auf der anderen Seite die ÖVP, die rausgeht jetzt mit einem Vorschlag einer Bankenabgabe, die keine Bankenabgabe ist. Ja? Also solche Schmähthandlereien. Also da kann man ja eigentlich nur sagen, es braucht eine Rückrufaktion.
Ich möchte trotzdem
es
noch einmal zurückkommen.
Rückrufaktion,
das heißt,
für die
du
ÖVP.
Glaubst aber, dass es spitz auf Knopf steht.
Ich hoffe, dass es spitz auf Knopf steht. Ja, das ist das, was man in diesem Land sich erhoffen muss, dass diese Horrorkoalition nicht zustande kommt. Ob es so ist, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ja? Dass man natürlich in so einer Situation auch kommunikativ nach draußen ein Bild, ein Theater, eine Bühne aufbaut, die zeigt, genau. Okay, wir kämpfen um jedes Detail und dann haben wir uns zusammengerauft und sind wir nicht so tolle Hechte, der Herr Stocker und der Herr Kickl. Ja? Also natürlich, dass politische Kommunikation im Wesentlichen in Schmähthandlerei ist, die ja natürlich auch verbunden ist mit einem Erwartungsmanagement, dass man dann quasi sozusagen etwas aufbaut, das wissen wir alle. Wir werden sehen, was dann das Reale ist. Wesentlich ist aber, dass viele Leute in der ÖVP realisieren müssen, dass sie sich vielleicht noch mal überlegen mit diesem Unsinn. Und es braucht eine Rückrufaktion für die ÖVP.
Okay, aber ja. Das sind jetzt deine Wünsche. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Fakten oder soweit das hier auf dem Tisch möglich ist. Aber versuchen wir es noch einmal. Woran scheitert es denn deiner Meinung nach? Du sagst, also woran spitzt es sich zu, weil von Scheitern ist derzeit keine Rede, zwischen diesen beiden Partnern. Wir haben ja am Anfang berichtet, das war ja ein Herz und eine Seele, beide. Man hat uns am Anfang sowohl FPÖ als auch ÖVP gesagt, eigentlich könnte man in 10 Tagen einig sein, habt ihr alle quasi getan. Also was ist jetzt das Problem? Geht es darum, dass Sachen gesetzlich halten müssen oder worum geht
es? Es hat sich vor 8, 9 Tagen die Haltung der ÖVP völlig geändert, was ich als Verhandler geheißen höre, von eigentlich erstaunlich nachgiebig zu grundsätzlich nah. Also grundsätzlich bei allem nein. So, also innerhalb von, also von am Tag um 180 Grad gekehrt. So,
darf ich ganz kurz erklären, was der Hintergrund ist? Die niederösterreichische Gemeinderatswahl?
Ja, aber die ist ja vorbei. Ne?
Ja, aber die hat ihnen ein neues Selbstbewusstsein gegeben.
Wenn das so viel Selbstbewusstsein, also ist jetzt nicht so schlecht gewesen für die ÖVP und für die FPÖ, also sollten eigentlich beide zufrieden sein, aber wenn dir das ein großes Selbstbewusstsein geht, also wenn du bei 26% im Bund und nochmal 5% verlierst, glaube ich, weiß nicht, ob das so viel Selbstbewusstsein gibt. Aber wie, auf jeden Fall, es ist so. Ne? Und das ist etwas, was viele erstaunt hat. Das hat, glaube ich, jetzt auch eine, sage mal, intensivere Chefintervention von Herbert Kickl erfordert, dass das Ganze wieder auf Reihe kriegt. Und man ist sich halt nicht sicher, ob die ÖVP nicht diese Woche aufsteht, weil auch die ÖVP einen massiven Druck kriegt aus Brüssel, aus der EVP. Das darf man nicht unterschätzen bei der Volkspartei. Also da hat Brüssel schon einen sehr, sehr starken, gerade die EVP, Europäische Volkspartei, wo der Manfred Weber ja in persönlicher, tiefster Feindschaft dem Herbert Kickl gegenübersteht. Der hat ja auch schon einen Prozess gegen ihn massiv verloren bei Vorwürfen. Also da ist natürlich auch viel Außendruck, viel Druck auf die ÖVP.
Ich möchte eine Frage nachschließen, weil wenn du sagst, der Druck von einigen in der EVP, und das zweifle ich keine Sekunde an, nur was ist jetzt neu daran? Weil dass die EVP oder dass die meisten Konservativen von Anfang an gesagt haben, Kanzler Kickl ist keine gute Idee.
Das dürfte sich einfach massiv verschärft haben. So auch viel mehr auf viel breiterer Ebene. Es ist aus mehreren Ländern, also aus Deutschland ist massiver Druck, es ist aus Frankreich Druck. Also das hört man ganz, ganz stark. Hat auch der Josef Wotzi, der ein ÖVP-Insider ist, im Trend geschrieben. Also kommt ja nicht nur von mir allein. Also das ist und die ÖVP, ich weiß ja damals, wie groß der Druck war vor dem Ibiza-Bruch aus der ÖVP, auf den Kurz, ne, aus vielen Dingen. Also wie stark das vorher schon der Druck war.
Nicht wegen den täglichen Einzelfällen,
sondern weil man mit der freiheitlichen Politik unzufrieden war, die FPÖ gemacht hat. So, also die täglichen Einzelfälle, die sind ja groß aus der ÖVP sogar gekommen. Ne? Also die Geschichte. Und das ist einfach eine Mixtur, wo die ÖVP sich klar sein will, wie sie jetzt nochmal diese Zuckerl-Koalition reloadet. Wobei ich mal sagen darf, ein Zuckerl, das schon von drei Leuten gelutscht wurde, ausgespuckt worden ist und am Boden liegt, würde ich nicht mehr im Mund nehmen.
Also grundsätzlich, das ist zwar jetzt ein ekelerregender Vergleich, aber, aber tatsächlich ist das nicht sehr realistisch, dass man das dann wieder reaktivieren kann. Das muss man auch ehrlich sagen. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Inhalten. Nach der Werbepause reden wir dann weiter, wie verhält sich die SPÖ, was wäre der Plan B. Wie gesagt, ich sage es noch einmal, ich glaube, dass die sich einigen werden, weil die einen wollen unbedingt Kanzlerpartei werden und die anderen haben eigentlich keine Option, aber auch darüber werden wir noch reden. Diese Inhalte, um die es jetzt geht, also dass die, du kennst ja auch Deutschland gut, dass die Konservativen in Deutschland, in Frankreich, in wo auch immer, endend wollen, glücklich über den Kanzler Kickl werden, ist das neu?
Ja, das ist nicht neu, aber es hat sich ja die gesamte Bild auch innerhalb der Europäischen Union, die Mächte, die Kräfteverhältnisse und auch der Zeitgeist geändert. Es ist ja gleichzeitig auch nicht neu, dass es rechtspopulistische Regierungen gibt und rechtsextremistische Regierungsbeteiligungen und sogar Regierungsführungen. Ja, wir haben, ich meine, da ist vielleicht niemand glücklich, aber wir haben so etwas in den Niederlanden auf seine Art und Weise. Wir haben gleichzeitig Schweden auf andere Art und Weise. Wir haben
Robert,
natürlich,
kurze Nachfrage, warum wäre das Ungarn, dann für diese Parteien ein Problem, wenn das in Österreich
das
auch der Fall
wäre? Kein Problem. Und vor allem, selbst wenn sozusagen jemand aus der Europäischen Volkspartei jetzt vielleicht, weiß ich ja nicht einmal, ob es der Fall ist, aber stellen wir uns vor, es ruft jemand an oder es rufen sogar 10 an, dann könnten wir es nur Druck nennen. Ja? Der Hebel ist heute ein sehr geringer. Also wenn jemand in einer nationalen Arena, also jeweils in einem Mitgliedsland will, ich will diese Koalition, na, dann gibt es sie, dann ist der Druck von außen bedeutungslos. Heutzutage, früher wäre das vielleicht etwas anders gewesen, vor allem vor 25 Jahren. Wie wir, was haben wir denn heute? Wir haben den 3.2., also wir sind knapp vor dem Jahrestag von ersten Schwarz-Blau. Also da hat sich natürlich viel verändert. Ja? Nicht, dass es mir gefällt, aber es ist eine Tatsache. Das ist die eine Geschichte. Dass es hier, weil du von Inhalten gesprochen hast, sich natürlich um Inhalte spießt, Inhalte insbesondere in der Europapolitik, wie tritt Österreich innerhalb der Gremien der Europäischen Union auf, wie sorgt man dafür, dass der österreichische Bundeskanzler keine Alleingänge macht und umgekehrt von anderen Ministern dann auch wieder konterkariert ist. Das ist ja ein bestimmtes, auch ein österreichisches Spezifikum, wo am Vormittag der Bundeskanzler im Europäischen Rat der Regierungschefs X sagen kann und der Finanzminister beispielsweise am Nachmittag im ECOFIN Y, und das widerspricht sich. Das versteht in Europa ja keiner, aber jetzt das nebenbei gesagt. Ja, also das sind ja Dinge, die besprochen werden müssen und entschieden werden müssen, aber es spießt sich ja ganz offensichtlich auch an anderen Inhalten, nämlich an denen, die ich zum Teil ja jetzt schon formuliert habe. Also ich glaube nicht, dass die ÖVP drüber gehen kann, zu sagen, dass man die österreichischen Universitäten ruiniert, indem man sagt, wir müssen im nationalen Sud da braten und umgekehrt, naja, es sind ja mehrere Durchstechereien in den verschiedenen Zeitungen gestanden. Naja, das wird ja nicht
erfunden. Ja, aber erfunden, wir sind nur, weil es in einer Zeitung steht, entweder, man hört eventuell, entweder, ist das nicht, entweder, nicht entweder, Fall in der Verhandlung.
Also erfunden wird es ja nicht sein, allenfalls gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die FPÖ hat das tatsächlich in den Verhandlungen vorgetragen. Die zweite Möglichkeit ist, sie hat es nicht vorgetragen und die ÖVP hat es erfunden und den Medien gesteckt. Ja, ich weiß nicht, welche dieser beiden Varianten du dir als eine schönere für die Koalitionsverhandlungen wünschen würdest.
Ja, ich bewundere ja den Parteichef, dass er großes Vertrauen in die ÖVP hat. Ich hätte kein großes Vertrauen in die ÖVP, weil er muss auch Kanzler werden und ich nicht und will Kanzler werden und ich will nicht Kanzler werden. Es gibt auch in der FPÖ die Vermutung, die immer stärker wird, dass man einfach damals die FPÖ gebraucht hat, um das EU-Defizitverfahren abzulenken. Und jetzt hat man es halt abgelenkt und das braucht man dann für nächstes Jahr. Und jetzt hat man wieder Zeit gewonnen, weil bei der Ampel hätte man die nötigen 4 Milliarden, die gefällt haben, nicht gefunden. Ist in der FPÖ auch eine Vermutung, das kann ich nicht bestätigen, da bin ich in ganzer Weise involviert. Ist aber auch ein sehr spannender Gedanke.
Und eins nur noch, es gibt Freiheitliche, die der Meinung sind, in Wirklichkeit führt die ÖVP Scheinverhandlungen.
Richtig. Gibt es einige, weil auch das mit diesem Defizitverfahren, weil es zuerst zu schnell gegangen ist und das Defizitverfahren auf einmal, wo das fertig war, war es auf einmal viel schwieriger. So, hat natürlich eine gewisse Logik, das zu sagen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, sitze ich nicht drin, hat aber eine gewisse Logik, wenn man die ÖVP kennt und wie die ÖVP tickt. Und beim EU-Druck kann man ja mal den Herrn Stocker fragen, wie oft er mit der Frau von der Leyen schon telefoniert hat.
Also gut, sozusagen, wie soll ich sagen, wenn man dich jetzt zum Beispiel als Pass pro Toto über den künftigen Koalitionspartner reden hört, wäre die erste Reaktion zu sagen, lasst es bleiben. Wenn es schon so anfängt, dann ist es
wirklich das wird jetzt, beim Herrn Babler auch nicht besser.
Ich wollte gerade sagen, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause, aber was wir natürlich wissen, ist, die Animosität zwischen Schwarz und Rot ist ähnlich groß wie zwischen Schwarz und Blau. Wer da miteinander überhaupt noch kann, darüber diskutieren wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, also links gegen rechts oder in dem Fall SPÖ-Mitglied gegen FPÖ-Berater. Und wir haben schon im ersten Teil gesehen, dass da logischerweise Welten dazwischen liegen. Heimo Leposchitz hat große Zweifel, ob diese Koalition zustande kommt, möchte aber gern, dass sie zustande kommt. Robert Miesig hat ein bisschen weniger große Zweifel, dass diese Koalition zustande kommt, hofft aber, dass sie nicht zustande kommt. Jetzt haben wir vor der Werbepause, hast du gesagt, naja, so wie die übereinander reden, was ist das für ein quasi, ich tue es in meinen Worten formulieren, was ist das für ein Fundament, das der ÖVP und FPÖ hätten? Ein schlechtes, definitiv, wissen wir. Aber gleichzeitig, Robert, du hast vorher gesagt, du würdest dir wünschen, dass es wieder Gespräche zwischen Schwarz und Rot gibt. Wenn wir etwas auch ganz genau wissen, dann dass das Misstrauen zwischen Schwarz und Rot ist genauso groß wie zwischen Blau und Schwarz. Also was hätte das für ein Fundament?
Also zunächst einmal würde ich mir jetzt mal primär wünschen, dass wir keine Regierung haben, die uns in ein rechtes, autoritäres Ungarn, Putin und so weiter Fahrwasser bringt. Das ist mir das Entscheidende. Ja, glaube ich.
Geht's ein bisschen kleiner
deswegen,
als Putin?
Deswegen sozusagen daraus folgt natürlich logischerweise als Dilemma, dass man keine wirklich tollen anderen Aussichten hat. Das ist ja richtig, ja? Da hast du ja recht. Ich meine, diese Aussicht ist sozusagen zum Grauen und die Aussicht, dass eine Dreierkoalition, die schon sehr viel Misstrauen aufgebaut hat, mit den handelnden Akteuren wieder verhandelt, ist natürlich jetzt auch nicht extrem prickelnd, obwohl da sage ich doch durchaus als Staatsbürger auch, bitte rafft euch zusammen, ja? Also sozusagen, man hat eine Verantwortung dem Land gegenüber. Ja? Man liest das ja auch. Also gerade habe ich die kleine Zeitung gelesen, wo auch wieder irgendein ein Gastkommentar war. Also das kann doch nicht sein, dass Repräsentanten demokratischer Parteien, die auch eine staatspolitische Verantwortung haben, so scheitern wie die Verhandlungspartner der Dreierkoalition. Aber sie sind gescheitert, das wissen wir jetzt nochmal. Aber natürlich würde ich auch einen Anspruch haben dran, dazu, dass Menschen lernen oder dass auch Leute um sie herum und in den jeweiligen Parteien sagen, hey, machen wir eine Art von Reset, geht's nicht anders. Meinetwegen auch mit anderen Personen, das ist ja alles denkbar. Also aber es sind ja auch andere Dinge denkbar. Es sind ja andere Dinge denkbar. Österreich ist in einer wirklich auch schwierigen Situation und wir sind geopolitisch in einer und international in einer heiklen Situation. Wir haben dieses Budgetproblem. Wir haben gleichzeitig eine Regierung, die zwar wenig schon ausgemacht hat, wie wir offensichtlich erfahren, ja, aber immerhin ausgemacht hat, 6,3 Milliarden im ersten Jahr in einer Art großen Kahlschlag wegkürzen zu wollen, koste es, was es wolle, insbesondere auch an Arbeitsplätzen, an Wirtschaftswachstum und an Zukunftsaussicht fürs Land und so weiter und so fort. Ja. Also da würde ich ja mir denken, ja, dass man auch in andere kreative Ideen kommt. Ja. Wenn diese Regierungsform zerbricht, diese Koalitionsverhandlung, sagen wir mal, es passiert. Ja? Du sagst ja, es passiert nicht, aber nehmen wir mal an.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering.
Nehmen wir mal an, es passiert. Ja. Ja? Nehmen wir mal an, es passiert. Und nehmen wir mal an, Worst-Case-Szenario, es gibt keine Möglichkeit, andere realistische Koalitionen im Nationalrat mit Parteichefs und mit einer realen Regierung zu bilden. Ja? Dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann machen wir eine Expertenkabinett, das über ein oder zwei Jahre regiert, das ist ein bisschen anders regiert als beim letzten Mal. Ja, ich sage nur diesen letzten Satz. Es gab ja schon anderswo und es waren nicht die schlechtesten Regierungen. Ja? Mario Draghi in Italien. Ja? Die haben nicht so wie das letzte Mal bei uns, wo man quasi nur die Verwaltung aufrechterhalten hat,
ein
halbes Jahr.
Draghi ist eine andere Persönlichkeit.
Naja, wir werden schon gute Persönlichkeiten im Land auch finden. Ja? Also, Österreich ist jetzt nicht ein Land. Österreich ist nicht nur ein Land, das aus Trotteln besteht. steht. Ja? Nein, also sozusagen, wir werden schon einen Ministerpräsidenten eines Technokratenkabinetts, der gut regieren kann, finden. Also da, das wäre die letzte große Angst.
Also wir haben einen sehr großen Experten jetzt als Wirtschaftsminister gehabt, der anerkannte Experte ist, dessen Bilanz, über die brauchen wir nicht reden, als Wirtschaftsminister beim Herrn
Kocher. Deswegen sage ich ja, vielleicht können wir Mario Draghi bitten, wir haben, uns auszuhelfen, diese Nachbarland.
Die Inflation ist wieder zurück. Wir sind in einer Rezession.
Stimmt, 3,3%.
Die Arbeitslosigkeit steigt massiv.
Ja, genau.
So, und dann und das Budget explodiert, dann zu sagen, da wird irgendwas weggekürzt. Wir haben zweistellig Milliarden an irgendwelchen Müll rausgeschmissen, an Helikoptergeld, und was haben wir? Inflation und Rezession. So, das hat nichts gebracht. Und dass man irgendwann mal sparen muss, bei einer der höchsten Abgabenquoten, wir haben auch den zweithöchsten Sozialstaat in Europa, das muss man auch mal dazu sagen, also so viel zum Thema soziale Kälte in Österreich, irgendwo wirst du einmal sparen müssen. So, und das kannst du nur bei Ausgaben. Weil wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben 43% Steuern und Abgaben gehabt, also wir haben ein Ausgabenproblem. So, und da muss man mal was tun. Und das gehört halt gemacht. Und das wird wen zwicken. Das wird alle zwicken. Ich finde nur zum Beispiel.
Ja, alle nicht,
da,
ja.
Nein, das finde ich super, dass du jetzt das sagst, weil ich sage zum Beispiel, dass die SPÖ jetzt der ÖVP signalisiert, wir brauchen eh keine Bankenabgabe, während die FPÖ das durchsetzt. Das ist ein bisschen peinlich für den Herrn Babler. Ja, also das würde ich mal sagen.
Das läuft unter Schmähdandlerei. Sozusagen, wie wir wissen, ist die erste Koalition de facto an der Bankenabgabe.
Babler-Interview, Bankenabgabe ist keine Bedingung mehr. So, entschuldige.
Das hat er gesagt.
Also mehr Umfang, während die FPÖ das durchsetzt, die Kernforderung der SPÖ, während die Ampel gefallen ist, setzt die FPÖ durch in Teilen und die SPÖ sagt, na, wir pfeifen, aber auf, wir geben es billiger.
Also das ist peinlich. Durchgesetzt. Also, wenn man anschaut, was jetzt peinlich da am Tisch liegt, das ist peinlich.
Also du hast gesagt, du warst alle Kürzungen und bei den Positivgeschichten, also wenn man mal SPÖ-Forderung erfüllt, dann ist das...
Ja, gut, aber es tut mir jetzt ganz kurz leid, da muss ich jetzt Klarheit hineinbringen,
bitte, auch
für unsere Zuseher, weil als Erste klingst du im ersten Teil so, als puh, das ist alles an der Kippe und eigentlich sind da lauter offene Punkte.
Ja, ist ja.
Jetzt erklärst du uns eigentlich das Gegenteil und in Wirklichkeit ist schon urviel beschlossen.
Nein, gar nicht. Natürlich ist schon viel beschlossen, man hat ja schon lange verhandelt,
aber jetzt
ein paar Wochen. Ne?
Aber was gibt
aber
jetzt?
Die Frage ist ja, selbst wenn du dich in 95% der Dinge geeinigt hast, die anderen 5% sind halt entscheidend.
Jetzt zitierst du Christian Stocker, dass selbst wenn man sich bei 95% geeinigt hat, können die 5%
dafür. Ich kenne das vom Stocker zwar nicht, und das erschreckt mich gerade, dass wir den gleichen Gedanken haben. Das erschreckt mich gerade ein bisschen.
Nein, aber in der pragmatische Wahrheiten, die relativ unabhängig von Leuten sind, die sich aussprechen. Natürlich kann man sich über 5% zerstreiten, wenn 95%.
Aber schau, die Grundgeschichte ist doch die, dass die Leute jetzt das satt haben. Wir haben die jetzt bald die längsten Regierungsverhandlungen der Zweiten Republik.
Am Donnerstag sind es die
längsten. Und das mitten in der Krise und mitten in, wo alle merken, es wird immer schwerer, das läuft nichts, es muss was passieren. Die Leute wollen, dass was gearbeitet wird, dass eine Regierung kommt, die kann man dann ablehnen oder abwählen oder bestrafen, wenn man nicht zufrieden ist. Aber es muss einmal eine her. Ich glaube, du wirst sogar bei SPÖ-Anhängern eine Mehrheit finden, die sagen, jetzt gehört einmal eine Regierung her.
Naja, Regierung gehört her, aber welche heute? Das ist die entscheidende Frage. Ja. Und die entscheidende Frage ist, unter den herrschenden Bedingungen, die wir in Österreich haben, was ist die beste Regierung und wie kommt man am realistischsten zu dieser? Ja, da würde ich fast heutzutage sagen, angesichts dessen, was wir an realistischen Möglichkeiten haben, dass die Idee eines Expertenkabinetts, das tatsächlich über 2 Jahre mit einer parlamentarischen Mehrheit regiert, da muss man halt dann ausmachen, wer sie unterstützt.
Ich würde
das wäre wahrscheinlich noch die beste unter allen denkbaren Varianten.
Ich würde gerne den stellvertretenden Chefredakteur der Presse in seinem Leitartikel zitieren, weil die Presse gilt jetzt nicht gerade als linksradikales Blatt, das sage ich jetzt dazu, gilt eigentlich eher als aus dem quasi
gut, für
durchaus...
Gut, die FPÖ ist alles linksradikal, das soll man nicht vergessen.
Okay,
so wie für dich alles rechtsradikal ist,
okay,
dann trifft man sie wieder in der Mitte.
Aber in normalen Maßstäben wäre die Presse natürlich eine konservative Zeitung, die bürgerlich-liberal ist. Und da schreibt der Christian Ulsch, sollte die FPÖ an ihren europabildungs- und zukunftsfeindlichen Retropositionen festhalten, dann ist mit dieser Partei kein Staat zu machen. Sie muss, wie ÖVP-Chef Christian Stocker von Journalisten gefordert hat, in die Mitte rücken. Sonst wäre es, und das ist jetzt wichtig, fahrlässig, Herbert Kickl zum Bundeskanzler zu machen. Die Volkspartei ist es sich selbst, der Republik und der Europäischen Union schuldig, ihre staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen.
Das finde ich großartig, dass man von der FPÖ verlangt, wie die ÖVP zu werden, damit dann mit der ÖVP eine Regierung gebildet werden kann. Das ist ein sehr frommer Wunsch von Herrn Ulsch, den würde ich aber meiner Partei abraten. Das ist 2000 schon ganz schief gegangen. Also das würde ich nicht machen. Der Herr Ulsch, der auch einige Sachen nur vom Hören sagen zitiert, bei seinen, was als Forderung ganz schrecklich geht. Ich glaube, niemand weiß, was derzeit zu den... Also ich glaube,
aber
nicht
eure europapolitischen Vorstellungen kennt man,
Aber
das ist jetzt kein Geheim.
Aber zu sagen, zum Beispiel, wir reden irgendwie über einen Exit, das ist ja lächerlich. Das macht ja kein Mensch. Und bei europapolitischen Vorstellungen...
Aber das sagt doch nicht der Ulsch. Aber man weiß, dass quasi, wie ihr zu den EU-Sanktionen
die kann einmal überprüfen.
Steht, man weiß, wie er zu Hilfspaketen für die Ukraine steht.
Lauter Dinge, die man diskutieren kann. Warum sind wir jetzt mittlerweile bei Diskussion verboten und Parteien haben unterschiedliche Positionen? Wenn die ÖVP sagt, die Sanktionen sind super und ungeprüft Milliarden weiter.
Es gibt kein Diskussionsverbot und deswegen dürfen Menschen...
Ich sage nur nicht, also der Wunsch von Herrn
wie der Christian Ulsch ihre Meinung auch sagen.
Ich finde das ja großartig. Wenn Journalisten der FPÖ empfehlen, wie die ÖVP zu werden, damit die ÖVP zufrieden ist. Ich persönlich würde diesem Wunsch nicht nachgeben.
Der entscheidende Punkt, natürlich ist es ja überhaupt keine Frage, dass jeder schreiben kann, was er will. Und es ist auch überhaupt keine Frage, dass die FPÖ finden kann, dass das linksradikal ist, was der Herr Ulz schreibt. So, das ist ja wurscht. Ja? Der entscheidende Punkt ist doch der, ja, und deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch zitiert, dass jemand wie Herr Ulsch und das, was in der Presse steht, natürlich eine gewisse Repräsentanz für Meinungen und Haltungen hat, die offensichtlich im ÖVP-Wähler und Funktionärs und Bürgermeister und Wähler und Wählerinnen-Milieu kursieren.
In den schwarzen Salon.
Naja, so wenig werden es nicht sein, weil die ÖVP ist mit der
Wie viele Leute lesen denn die Presse,
ÖVP? Die ÖVP ist in diese Wahlen gegangen Karl Nehammer ist in diese Wahlen gegangen mit der Botschaft, wir werden Herbert Kickl als Kanzler verhindern. Ja? Alle anderen Parteien sind auch mit dieser Forderung in die Wahlen gegangen. Aber lass mich doch ausreden. 71% in Österreich, und das ist nicht nur die Salon in der Innenstadt, haben Parteien gewählt, die das Versprechen abgegeben haben, dass Kickl nicht Kanzler wird. Ja? Also das zu dem Argument, dass es nur eine Haltung ist, die in den Wiener Innenstadtsalons verbreitet ist, die ist in Österreich deutlich weiter verbreitet.
Das ist sicher, aber gleichzeitig ist es spannend, dass der Heimer der Meinung ist, dass das eben in der ÖVP nur in den Wiener Innenstadtsalons, was immer das sein soll. Früher hat der Heider immer von der Bäckerstraße geredet und hat die linksliberalen Kreise gemeint, jetzt sind es offenbar die bürgerlichen Kreise, die dort zu Hause sind, keine Ahnung, kann alles sein. Aber gleichzeitig, wenn du der Meinung bist, das ist nur die Wiener Innenstadt-Babel, dann habt ihr kein Problem in den Verhandlungen, weil dann wäre es eine Mini-Mini-Gruppe.
Also ich glaube, das verhandeln ja in Niederösterreicher, dann könnte es ja kein Problem geben.
Ich bin einer dieser bösen linksliberalen Presseabonnenten, also ganz schrecklich, aber die Presse ist halt, sage ich mal, in ihrer Wichtigkeit im freiheitlichen Sympathisantenkreis ein klein wenig vernachlässigbar natürlich.
Und natürlich, wenn du der Meinung bist,
am Land in Niederösterreich oder in Kärnten auch bei ÖVP-Sympathisanten eine andere Stimmung finden, denen wird der Bologna-Prozess völlig wurscht sein, denen wird viele EU-Geschichten völlig wurscht sein, die wollen einen Job, die wollen, dass ihre Kinder wieder sicher in die Schule gehen und eine Ausbildung kriegen. Und das geht es den Leuten, dass sie für ihre Arbeit wieder genug Geld kriegen und dass sie ihre Rechnungen zahlen können. Das ist das, was die Leute interessiert, nicht irgendein Bologna-Prozess.
Ja, aber das, was die Leute natürlich, wenn wir schon dabei sind, dann wird diese Leute natürlich interessieren, dass ein Sparpaket, das nur über Kürzungen bei den normalen Leuten stattfindet.
Woher weißt du das?
Ihr habt ja diese 6,3% in einer 16-zeiligen Excel Excel-Datei nach zur Europäischen Kommission geschickt. Wenigstens das wissen wir, mal nicht viel mehr wissen, das wissen wir. Ja? Da wissen wir, dass es natürlich, das können wir dann addieren, dass das jeden Menschen in Österreich durchschnittlich oder Haushalt 1.200, 1.300
Fingern wird.
In welchem Zeitraum?
Naja, zum Beispiel mal in diesem Jahr.
In diesem Jahr.
Auch wenn es in diesem Jahr, gar nicht mehr funktionieren wird, weil sie ja
schon in der Hälfte des Jahres sind.
Na, wenn sie 6,3 Milliarden im ersten Jahr sparen,
wenn du was nicht ausgibst, kostet es nicht automatisch jemand,
ja,
ne?
Ja, natürlich. So. Ja, sicher.
Ich habe gestern bei Amazon so viel Geld gespart, weil ich habe noch
100 bestellt. Deswegen seid ihr der Meinung, dass die Beibehaltung der CO2-Steuer, aber die Abschaffung der Refundierung an die Bevölkerung keine Kosten für die Leute.
Ihr wolltet den Klimabonus abschaffen und die CO2-Steuer weiter erhöhen.
Das ist ja absurd.
Ich wollte es noch mehr erhöhen.
Tut es doch nicht so herumschmädandalieren. Die Leute wissen doch, dass ihnen diese Regierung dieses Geld kostet. Ihr könntet ja wenigstens argumentieren, zu sagen, naja, die Kosten, die wir jetzt den Leuten aufbürden, die sind ja gewissermaßen ein Rucksack, den wir von vorhergehenden Regierungen erben, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ihr wart auch nicht der vorhergehenden Regierung.
Wir haben einen Überschuss
übergeben. Aber so könntet ihr wenigstens argumentieren. Aber den Leuten einzureden, dass ihnen dieses Sparpaket kostet, das ist doch völlig verrückt. Jeder weiß, dass es ihnen was kostet.
Hörst du mir zu?
Wozu soll ich denn zuhören?
Ja, weil ich vorher gesagt habe,
du bringst doch dauernd nur irgendwelche Fake News oder irgendwelche Phrasen daher.
In welchem Sinn soll es gehen? Also es gibt keine Einigung, du weißt von nichts, aber du weißt die Summe, die es kostet. Das ist für mich Fake News.
Circa weiß man, wie die Summe, die es kostet.
Man weiß, woher?
Es werden sicher nicht nur 900 für einen Haushalt sein und wahrscheinlich nicht 3000 für einen Haushalt, sondern irgendwo dazwischen. Okay, das war's.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann weiter, ob, falls diese Verhandlungen scheitern. Und ich sage noch einmal, wenn der Heimo der Meinung ist, dass nur die Wiener Innenstadt bürgerlichen Babel gegen die FPÖ-Positionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Koalitionsverhandlungen scheitern, sehr, sehr gering. Aber falls sie doch scheitern sollten, ob dann eine Expertenregierung, wie sie zum Beispiel der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer vorgeschlagen hat, eine kurzfristige Alternative wäre, ob rot-schwarze Verhandlungen, wie sie sich Robert Miesig wünscht, realistisch wären oder es dann Neuwahlen geben müsste, wie wahrscheinlich die FPÖ als Position vertreten würde. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Lepuschitz. Und wenn man der FPÖ glaubt, dann befinden wir uns mitten in Schicksalstagen rund um das Zustandekommen oder das Scheitern einer blau-schwarzen Koalition. Übrigens fast exakt auf den Tag genau, nämlich am 4. Februar, also am Dienstag, wurde die erste schwarz-blaue Regierung, Bundesregierung Österreichs, angelobt. Seinerzeit unter heftigen Protesten. Die damalige Regierung von Wolfgang Schüssel, dem damaligen ÖVP-Kanzler, und Susanne Ries, damals noch Ries-Passa, der FPÖ-Vizekanzlerin, musste unterirdisch zur Angelobung gehen, weil es dermaßen wilde Proteste am Ballhausplatz dagegen gegeben hatte. Derzeit verhält sich alles relativ ruhig. Es findet zwar morgen eine Großdemo statt, aber oder auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine angekündigt für den 4. Februar angesichts dieser 25 Jahre. Was ich merke, ist, dass, glaube ich, in diesen 25 Jahren das Misstrauen nicht geringer geworden ist, Heimo.
Zwischen wem?
Zwischen FPÖ und ÖVP.
Ich glaube, das ist sogar größer geworden mittlerweile. Ne? Das ist eigentlich, hat mal kurzzeitig geschrumpft, wobei man sagen muss, Schüssel war in vielen Punkten weitaus aus fairer als viele Freiheitliche sehen. Und ich sage
das habt ihr damals aber anders erzählt.
Ich war damals kein Politiker. Unter Kurz hat man ein viel stärkeres Vertrauensverhältnis gelebt. Das hat sich nicht wirklich bedankt in der ersten möglichen Krise. Lass es mich mal so formulieren. Und damit hat man halt auch Leuten, die ihnen der ÖVP großes Vertrauen entgegengebracht haben und eigentlich eher ÖVP-affin sind, dazu gebracht, der ÖVP einmal grundsätzlich nicht einmal die Uhrzeit zu glauben. Das ist so. Das kann man einfach so sehen. die ÖVP, Kickl hat das sehr schön gesagt, Kickl hat gesagt, er bringt seinem Partner Vertrauen entgegen, er möge das rechtfertigen, das ist ein sehr schöner Satz, auch bundeskanzlerwürdig, aber ihm muss ein Bundeskanzler werden.
Absolut, aber sollten diese Gespräche diese Woche tatsächlich scheitern? Und ich erlaube mir, meine Meinung noch einmal kundzutun. Ich glaube ja nicht, dass sie scheitern werden.
Ich habe
Falls sie doch scheitern, gebe ich nächste Woche gerne zu, dass ich völlig falsch gelegen bin.
Ich habe nicht gesagt, dass sie scheitern. Ich habe nur gesagt, sie können scheitern, weil man auch nicht weiß.
Ja, weil ich könnte auch im Lotto gewinnen.
Naja, aber du sagst eh so oft, dass du Lottozahlen vom Sonntag schon kennst, Mama, in der Expertise.
Ich spiele also, nicht einmal Lotto, also insofern wäre es also von dem her,
also aber die Grundgeschichte ist die, also in der FPÖ sieht man es als realistisch an, dass die ÖVP Dienstag, Mittwoch, Donnerstag aufstehen könnte. So, das ist das, was ich sage. Ob das dann so sein wird oder nicht so sein wird, das liegt dann eher an der ÖVP. Die FPÖ möchte verhandeln, möchte das zu einem guten Ende bringen. Und das ist auch vor Wochen schon von Kickl ausgegeben worden, die ÖVP nicht zu demütigen und sie fair zu behandeln, auch bei Posten. So, wenn die ÖVP halt ein Doppelspiel spielen will, dann kannst du eh nichts machen.
Okay. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber welche Optionen hätte denn die ÖVP, dass sie jetzt wirklich aufstehen kann, weil sie vielleicht doch die Grundwerte oder die Sachen, die zum Beispiel Christian Ulsch da einfordert und nicht nur er, es gibt ja auch Leute wie Franz Fischler und andere ÖVP oder ehemalige ÖVP-Granten, die das ja genauso sehen, dass die dann wirklich sagen, okay, da geht es uns jetzt um Grundwerte neuerdings und wir stehen
und Entschuldigung.
Wir stehen auf und was machen sie dann?
Naja, ich glaube, die ÖVP hat eine Reihe von Optionen. Jetzt gehen wir sie durch nach den realistischen oder nach den guten. Also sie kann natürlich sagen, sie steht auf und sie ist die einzige vernünftige Kraft der Mitte.
Die aber mit keinem anziehen kann.
Wenn sie die einzige vernünftige Kraft wäre, wäre das nicht überraschend.
Sie ist die einzige vernünftige Kraft der Mitte und Babler ist linksradikal, Kickl ist rechtsradikal. Wir gehen in Neuwahlen und werden gewählt, weil wir auch so einen tollen Spitzenkandidaten, Christian Stocker, haben. Ja, das ist sozusagen das eine ist Option, ein die ÖVP hat, die ich jetzt nicht unbedingt ihr raten würde wollen, aber natürlich ist es eine...
Aber sie könnte den Spitzenkandidaten auswechseln.
Natürlich ist es eine Option. Natürlich kann sie dieses versuchen, den Spitzenkandidaten auszuwechseln, das wäre eine Variante. Sie kann auch sich überlegen, vielleicht versuchen wir diese Dreier Verhandlungen doch nochmal. Vielleicht versuchen wir sie.
Ich würde dich bitten, mir das jetzt nur zu erklären, dass ich es auch verstehen kann. Wie willst du Menschen erklären, dass du als erste fast 100 Tage mit Rot und Pink verhandelst?
Dann ich bin nicht die ÖVP.
Die Pinken, nein, aber du sagst,
ja, gut, die ÖVP die hat aber das auch mit der FPÖ erklären können.
Schau, ne? Ich meine, natürlich kann die ÖVP, theoretisch ist alles möglich. Sie kann sagen, wir haben es jetzt wirklich mit der FPÖ versucht, aber es klappt halt nicht, weil sie ist eine rechtsextreme, europafeindliche, putinhörige Partei. Und deswegen versuchen wir noch einmal unter vielleicht vernünftigeren Bedingungen, wo allen der Ernst der Stunde auch klar geworden ist, diese Koalition. Das wird natürlich nicht super populär am Anfang sein. Da wirst du sicherlich sozusagen quasi Volksstimmung und auch ein bisschen Medienkommentare gegen dich haben. Gleichzeitig werden die Medienkommentare aber Teile dieser Argumentation auch kaufen. Und dann hast du eh Zeit. Und dann ist die Hoffnung, dass sie innerhalb von 4 oder 5 Jahren die Sache vielleicht ein bisschen verbessert. So, aber das ist die eine Variante. Erstens mal glaube ich, dass es zustande kommen würde. Ich glaube, die Sollbruchstelle der Geschichte sind immer die Neos mit ihrem depperten, ich sage es jetzt mal wirklich, depperten Statut. Das heißt, dass 2/3 in einer Mitgliederversammlung zustimmen müssen. Das heißt, 1/3, eine Minderheit, kann der Mehrheit diktieren, dass man in eine Regierung nicht machen kann. Also von daher würde ich natürlich vernünftigerweise vorschlagen, dann nimmt man besser die Grünen, weil die haben nicht so ein deppertes Statut. Aber gut, lassen wir das jetzt. Weil du von den realistischen Varianten, nur Teil dieser realistischen, also was die Variante natürlich eine Spur realistischer macht, ist natürlich der Umstand, dass die ÖVP sagen kann, naja, also sich selber, mit dem Herrn Kickl waren wir Vizekanzler und der wird mit uns Schlitten fahren, in der anderen Variante stellen wir den Kanzler und es soll ja durchaus möglich sein, dass selbst jemand wie Herr Stocker Gefallen an der Vorstellung findet, Kanzler zu sein. Kann man ja nicht ausschließen. So, deswegen halte ich es nicht für vollkommen ausgeschlossen. Nur die wahrscheinlichste Variante, wenn das bricht, die wahrscheinlichste Variante, die das bricht, wenn das bricht, und wahrscheinlich auch die fürs Land beste wäre, ich bleibe dabei, eine Expertenregierung für ein, zwei Jahre, die auch das wirklich eine Unterstützung im Parlament hat. Das ist ja auch für die anderen Parteien in übrigens verlockend. Ja? Wenn du zwei Jahre lang mit parlamentarischer Unterstützung einer Expertenregierung, die nicht parteilich ist, ja, diese doch relativ unangenehme Budgetkonsolidierung machen lässt, ja, das hat was Verlockendes. Das hat was Verlockendes aus der egoistischen Perspektive von Parteien, sogar für die FPÖ. Ja? Deswegen kann ich mir ja sogar vorstellen, dass die FPÖ... Für jeden hat es was Verlockendes, diese Grauslichkeiten nicht selber zu machen, sondern dem anderen machen zu lassen.
Ich kann ja darauf sagen, das System Draghi hat das System Meloni erschaffen, dann als Nachfolger.
Ja, das kann ja auch rauskommen.
Von der Grundgeschichte her. Also ich glaube, solange der Robert hat mit vielen seiner Analysen natürlich bei seinen politischen Wertungen nicht recht, aber mit der Analyse grundsätzlich, da hat er gar nicht so Unrecht in manchen Dingen. Aber solange die SPÖ den Babler hat, ist das völlig unrealistisch und der Babler wird nicht gehen. Da kann auch die Frau Meindl-Reisinger mit dem Kern Gespräche führen etc. So, das wird aber nicht viel bringen, wenn die NEOS mit dem Kern reden. So. Ich sage mal, solange der Babler da ist, ist die Chance bei null. So, wenn man den Babler wegkriegt, dann unterscheidet, dann schaut es wieder anders aus. Meiner persönlichen
Meinung. Gut, aber da sind wir, glaube ich, eh einer Meinung, weil wieso sollte der Babler sich jetzt zurückziehen, auch wenn er nicht mehr die Unterstützung in weiten Teilen seiner Partei hat. Wir kennen das aus der SPÖ, wird er sich nicht zurückziehen. Und wie da glaubwürdige Gespräche laufen sollen, ist mir auch ein Rätsel. Aber dieser Vorschlag, den ja mehrere ehemalige Spitzenpolitiker auch ventilieren, mit einer Expertenregierung, wo durchaus Unterstützung von allen Parteien oder Nähe von allen Parteien drinnen wäre.
Eigentlich überhaupt nichts davon.
Warum?
Weil ich glaube, dass erstens wir Parteiendemokratie haben, Parteien sind gewählt. Zweitens glaube ich, dass diese Expertenregierung meistens nur verwalten und nicht gestalten, weil sie einfach keine Partei hinter sich haben und auch keine Solidarität. Und drittens ist immer, ich sage einmal, die Experten haben uns Corona eingebrockt, die Experten haben jetzt uns das Budgetsituation eingebrockt, der Experte war jetzt...
Haben einen Virus entwickelt.
Aber die Corona-Politik zum Beispiel, also von dem her, und wenn ich so Experten wie den Heinz, ja zum Beispiel der Heinz, gibt da ein Beispiel, der Heinz Meier, der ich weiß alles binnen 30 Sekunden,
Verfassungsjurist,
Heinz... Corona erfunden.
Nein, du kannst mir gerne unterbrechen.
Ich sag's mal ein bisschen Beispiel.
Nein, überhaupt nicht. Aber der Heinz Meier, Heinz Meier hat zum Beispiel gesagt, in Corona-Zeiten, wir brauchen eine Zwangsisolierung für Ungeimpfte. So Experten brauche ich nicht. Und da keine Experten, die binnen 30 Sekunden auf jede juristische Geschichte eine Antwort haben und, ich sage mal, sehr flexibel bei Auftragsgutachten waren. So was aus eigener Zeit noch weiß.
Ach, ist jetzt Heinz Meier als Kanzler? Das wusste ich, war mir gar nicht bekannt.
Franz Fischler, Heinz Fischer, die ganzen Gescheiterten, die noch irgendwie sind. Kein Mensch braucht das, diese ganze Zombie-Partie, diese Zombie-Experten, die sagen, die immer alles besser wissen und selten was besser gemacht haben.
Leid reden, aber ich glaube nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Heinz Meier...
Dann könnte auch die Heidi Schmidt als Vizekanzlerin machen, dann kommt sie auch in die Regierung. Gut, so, das sind alles diese ganzen abgewrackten Zulieger.
Also ich glaube, weder Heinz Meier noch Heidi Schmidt sind realistisch, aber das heißt... Ich frage als Erste dich, du kriegst das Schlusswort, weil das willst du eh immer haben, grundsätzlich. Man kann davon ausgehen, dass wenn diese Koalitionsverhandlungen scheitern, zwar zum Beispiel Alexander Van der Bellen diese Idee einer Expertenregierung aufgreift, aber man muss auch davon ausgehen, dass die FPÖ massiv Neuwahlen fordern wird, einen Neuwahlantrag einbringen wird im Parlament, der vielleicht vorerst keine Mehrheit bekommen wird, weil weder ÖVP noch SPÖ ihn stützen würden. Nur wie lange kann das gut gehen?
Das hängt ein bisschen sehr davon ab, welche Person das kann relativ gut, lang gut gehen, weil wir wissen ja aus der letzten Erfahrung schon, wie populär diese Expertenregierung war. Die Menschen wollen ja Regierende, die nicht diese parteiliche Polarisierung vorantreiben, sondern ordentlich regieren, ja, und ordentlich reden und Fakten reden und stiller ruhiger auch reden, ja? Also nicht immer im Geschrei. Also insofern, das kann sehr, eine sehr, sehr populäre Regierung werden, dann hält sie halt, solange man sich's ausmacht, dass sie hält. Ja? Also ich meine, in Italien hat sie eine Legislaturperiode gehalten, die war halt dann nur mehr 2 Jahre oder 3.
Ja, du könntest
das auf 1, 2 Jahre. Das glaube ich nicht, dass man in Österreich jetzt in der Perspektive von 5 Jahren zu denken hat, aber von 2 Jahren, insbesondere wenn es man sich mit den Parteien abspricht, ja, das muss man ja vorher machen, ja, dass ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne eine solche Regierung zum Beispiel 2 Jahre nicht stürzen. Wenn man das abspricht, dann hält sie 2 Jahre.
Wenn sowas, also sagen wir, euer Szenario tritt ein, die ÖVP steht vom Tisch auf, das ist ja die Befürchtung der FPÖ, wie du uns gesagt hast, und quasi die SPÖ und ÖVP sagen, na, Neuwahlantrag der FPÖ stützen wir nicht. Van der Bellen zaubert eine Expertenregierung à la Modell Draghi aus dem Hut. Wie würde dann die FPÖ reagieren?
Ich glaube, mit dem Manzing richtig, mit dem Böhring, wo ist eigentlich der Herr Bundespräsident jetzt, wenn es ein bisschen Krach bei den Verhandlungen, bei den Ampelverhandlungen, hat er sich dann immer als Mediator eingebracht.
Ja. So, haben ihm alle vorgeworfen, dass er damals auch nichts gemacht hat.
Er hat schon versucht bei der Main Preisinger, die ist nur nicht hingegangen.
Ich frage nur, wo der Herr Van der Bellen ist, aber dann wird er sicher wieder aus der Versenkung auftauchen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich hoffe, dass man sich die Woche einigt, dass in beiden Parteien die Vernunft siegt, dass man auch die Situation der Republik erkennt, speziell seitens der ÖVP, dass man die Notlage und die Krisensituation erkennt und einfach dann alle über ihren eigenen Schatten springen und einmal das Land vor irgendwelchen parteipolitischen Grundinteressen auch einmal gestört wird, weil das ist jetzt notwendig.
Gut, danke.
An die Notlage des Landes zu denken, finde ich eine gute Richtung. Nur daraus würde aus meiner Sicht das Gegenteil folgen.
Gut, danke Heimo Leposchitz, danke Robert Miesig, der heute unbedingt wollte ja zeigen, dass er das Schlusswort hat. Das ist auch okay. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.